Herr, segne unser Reden und Hören und gib, dass meine Worte deine Worte sind. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer zu Hause, was befindet sich denn in der Innenstadt? Hat ein Jubiläum, besteht aus Holz und gehört eigentlich nicht dorthin. Einige nicken, jawohl. Ich rede von dem Pavillon auf unserem Rathausplatz. Viele von Ihnen haben den sicher schon gesehen, dieses futuristisch anmutende Bauwerk, was abgeleitet ist von der Fuggerei und den typischen Reihenhäusern und Langhäusern, die die Fuggerei seit Jahrhunderten prägen. Der Pavillon dort sollte ein Ort der Begegnung sein und erinnert an das Jubiläum der Fuggerei. 1521 stiftete Jakob Fugger diese wegweisende Wohnsiedlung. Schade, der große Pavillon wird nun abgebaut. Er kann vielleicht nicht immer dort bleiben, aber ich hätte gehofft, er fände vielleicht eine bessere Verwendung in der Heimatstadt der Fuggerei. Wie ich hörte oder las, soll er nun ins Ausland verkauft sein. Aber was uns bleibt, ist die Fuggerei selbst. Und die hat eine besondere Geschichte. Damals residierte in Augsburg die reichste Familie Deutschlands, vielleicht eine der reichsten Familien Europas in jener Zeit. 500 Jahre zurück müssen wir schauen. Damals unter Jakob Fugger dem Reichen, wie er genannt wurde, da hatte das Handelshaus der Fugger internationale Geschäftskontakte bis zur Kurie nach Rom, also dem Zentrum des katholischen Glaubens. Über die Wollverarbeitung und die Leinenproduktion war die Familie der Fugger schrittweise ins große Geschäft gekommen. Sie beherrschten bald den Silbermarkt, den Kupfermarkt, den Buntmetallmarkt jener Zeit. Und sie stiegen darüber hinaus ins internationale und äußerst riskante Bank- und Kreditgeschäft ein. Sie übernahmen für die katholische Kirche sogar einen Teil des Ablasshandels. Damals machte die katholische Kirche, der Protestantismus war ja noch nicht entstanden, den Gläubigen eine Höllenangst im wahrsten Sinn des Wortes. Da alle Menschen von Geburt an mit Sünde behaftet seien, sei ihnen nach dem Tod das Fegefeuer zur Läuterung gewiss. Die Angst vor Hölle und Tod bestimmte das Glaubensleben der Menschen schon auf Erden. Und wer so einzelne Bilder oder Radierungen jener Zeit sieht, eventuell von Albrecht Dürer, diese schreckliche Radierung Ritter, Tod, Teufel und so weiter, der versteht, welche Angst die Menschen damals umgetrieben haben muss. In diese Zeit hinein beschloss der Papst in Rom, den Petersdom bauen zu lassen. Dafür brauchte er aber Geld. Findige Kirchenleute und Geschäftsleute, manche waren es vielleicht sogar in einer Person, die entwickelten daraufhin den sogenannten Ablass. Das bedeutete, wer zu Lebzeiten von der Kirche herausgegebene Ablassbriefe kaufte, also so Art Urkunden, der sollte dadurch für sich und seine verstorbenen Angehörigen einen Sündenerlass nach dem Tod erhalten. Fast schon einen Rabatt aufs Fegefeuer. Und nördlich der Alpen übernahmen die Fugger den Vertrieb der Ablassbriefe. Fliegende Händler und wortgewaltige Prediger reisten in ihrem Auftrag durch das Land, sprachen auf den Marktplätzen zu den Menschen und schilderten ihnen die bevorstehenden Höllenqualen in grausigsten Details. Damals gab es noch kein Kino und man brauchte keine Gruselfilme. Da reichte es, wenn man diesen Leuten zuhörte, um Angst zu bekommen. Und im wahrsten Sinn des Wortes zu Tode erschrocken, kauften die Menschen oft von ihrem letzten Groschen die Ablassbriefe, um nach ihrem Tod dem Fegefeuer zu entgehen. Das Geschäft mit den Ablassbriefen blühte und es rief einen Theologen namens Martin Luther auf den Plan. Der Rest ist Geschichte. Und damals galt ja der Satz, wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Mit solchen Werbesprüchen vertrieb man damals die Ablassbriefe. Zurück zu den Fuggern. Sie machten da nicht unmittelbar mit, aber sie buchten das nördlich der Alpen mit den Ablassbriefen eingezahlte Geld in ihrer Bank als Guthaben der Kurie, stellten der katholischen Kirche oder deren Mittelsleuten daraufhin entsprechende Wechsel aus, und sobald diese Wechsel südlich der Alpen, Venedig, Rom, wo auch immer, eingelöst wurden, zahlten ihre Niederlassungen ihrer Bank das Geld dann wieder aus. Auf diese Weise transferierte die katholische Kirche das eingenommene Geld relativ gefahrlos nach Süden. Geldtransporte über die Alpen hinweg wären viel gefährlicher gewesen. Weil dieses Geschäft aufwendig und risikoärmer war, war es auch nicht kostenlos, das versteht sich. Die Fugger waren ja erstens Geschäftsleute und zweitens waren sie Schwaben. Getreu dem Motto, nichts ist umsonst, nicht einmal der Tod, der kostet ja schließlich das Leben, behielten sie auch so eine Art Kommissionsgebühren für sich zurück, und ihr Reichtum wuchs auch dadurch. Aber selbst einem so tüchtigen Geschäftsmann wie Jakob Fugger stand irgendwann der Tod bevor. Als tiefgläubiger Mensch dürfte auch er sich so seine Gedanken gemacht haben und Sorgen gemacht haben über sein Leben nach dem Tod. Himmel oder Hölle? Er konnte es nicht wissen. Aber als guter Geschäftsmann konnte er seine Lebensbilanz schon ziehen. Er wusste von Soll und Haben. Und vielleicht gab es einiges, was er nicht ganz so gut fand. Jedenfalls, um für sein Seelenheil sicher zu gehen, kaufte er keine Ablassbriefe. Vielleicht vertraute er dem Versprechen der Kirche vom Ablass als solchem gar nicht. Oder er traute den Finanzjongleuren der katholischen Kirche nicht über den Weg. Er kannte sie ja nur zu gut. Daher wollte er das Geld lieber in Augsburg und hier unter seiner Kontrolle halten. Und statt in irgendwelche Briefe investierte er das Geld in eine neuartige Einrichtung. Die heutige Stiftung der Fuggerei, er legte den Grundstein dafür. Nahe dem Jakobertor, damals noch in der Vorstadt, kaufte er Grund und Boden und ließ für arme katholische Bürgerinnen und Bürger in Augsburg eine Armensiedlung errichten. Gegen eine symbolische Miete von einem rheinischen Gulden durften sie dort wohnen. Kleine, bescheidene Wohnungen, wir können sie heute noch im Fuggereimuseum anschauen, aber für die damalige Zeit warm, sicher, relativ komfortabel. Die eigentliche Gegenleistung der Mieter war eine ganz andere als Geld. Geld hatten die Fugger, aber es ging ja ums Seelenheil. Und so waren die Mieter verpflichtet, in der Kirche der Fuggerei für das Seelenheil der Fugger zu beten. Täglich, um der Fuggerfamilie so ihre Reverenz zu erweisen. Und so erhoffte sich Jakob Fugger Gnade im Himmel für sich und für die Seinen bis heute. Und letztes Jahr wurde die Fuggerei 500 Jahre alt. Wegen Corona konnte nicht gefeiert werden. Das wird jetzt dieses Jahr nachgeholt. Und was sie auszeichnet, sie ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Und sie ist bis heute ein großartiges Beispiel dafür, wie Wohlstand und Reichtum zum Wohl bedürftiger Menschen verwendet werden können. Und damit sind wir bei unserem heutigen Predigttext. Wir haben ihn vorhin schon in der Lesung gehört, ich will ihn noch mal vorlesen. Im Evangelium nach Lukas im Kapitel 16 steht folgender Text. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür und der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch dann kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als dann der Arme starb, da wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche starb dann auch und er wurde begraben. Und als der Reiche dann in der Hölle war, da hob er seine Augen auf in seiner Qual, sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende den Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach der einst reiche Mann: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, denen sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, sprach der Mann, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Abraham aber sprach: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Der Herr segne unser Reden und Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wenn wir diesen Text lesen oder hören, da können wir es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Wir sind vielleicht nicht reich, aber doch mehr, weniger, aber auf jeden Fall wohlhabend. Und es geht uns besser als vielen Menschen auf dieser Erde. Droht uns deswegen die Hölle? Und umgekehrt, kommen deswegen alle Armen dafür ins Himmelreich? Ich bin kein Theologe und es fällt mir schwer, über Himmel und Hölle zu predigen. Ich möchte nur einige Gedanken dazu liefern und dafür ein etwas anders gelagertes Kernthema meiner Predigt angehen. Die zentrale Frage dieses Predigttextes ist ja eigentlich: Was ist die Hölle? Für die Menschen im Mittelalter und auch zur Zeit von Jakob Fugger dem Reichen, da war die Hölle ein Ort. Ein Ort ewiger und unsagbarer Qualen. Und in der damaligen Vorstellungswelt, da lag die Hölle vermutlich irgendwo in oder unter der Erde, ähnlich wie schon die Menschen in der Antike zuvor an ein Totenreich unter der Erde gedacht hatten. Für uns Menschen heute, da ist die Hölle vielleicht kein Ort mehr. Aber bei allem wissenschaftlichen Fortschritt haben zumindest die Geographen die Hölle als Ort glücklicherweise noch nicht entdeckt, weder unterirdisch noch sonst wo. Aus unserer heutigen Blickwelt ist die Hölle eher eine Art Situation, in die Menschen geraten und in der oder unter der sie unsäglich leiden. Und da stehen uns die Bilder, insbesondere aus den Nachrichten, ganz konkret bevor. Ich denke da an die Menschen drüben in der Ukraine, die Opfer des Krieges, die Opfer von willkürlichen Erschießungen, brutalen Vergewaltigungen, die Opfer in den Massengräbern. Für solche Gewaltopfer, da kann die Hölle durchaus die Hölle auf Erden sein. Für sie und dann auch für ihre Angehörigen, die mit den Ereignissen weiterleben müssen. Ich denke aber auch an Menschen, die chronische Schmerzen leiden oder gar eine unheilbare Krankheit haben, die vielleicht dem Tod entgegengehen, kein Arzt kann ihnen mehr helfen, jeder Tag mit den Angehörigen kann ihr letzter sein, jeder Abschied von den Angehörigen am Abend eines Besuchstags vielleicht der letzte. Und für diese Kranken kann das ebenfalls die Hölle sein. Und auch für ihre Angehörigen, wenn sie den geliebten Menschen immer schwächer werden sehen und wissen, die Zeit läuft ab wie in einer Sanduhr. Sie wissen nicht Tag noch Stunde, aber das Ende naht. Auch das kann höllisch sein. So etwas wünscht man niemandem, nicht mal dem schlimmsten Feind. Und dennoch gibt es leider viele Menschen, die so etwas Tag für Tag durchleben müssen, ohne dass sie etwas dafür können. Die Hölle ist ganz aktuell, egal wie wir sie uns vorstellen. Unser Predigttext, der ja viele Jahrtausende alt ist, der zeigt, es gibt die Hölle tatsächlich aus der damaligen Vorstellungswelt heraus. Die Bibel rechnet mit einem Lebensende und sie rechnet auch damit, dass das Ende schrecklicher sein kann als das Leben selbst. Die Bibel spricht auch an mehreren Stellen von der Verdammnis, die auf ein sündhaftes Leben folgen kann. Es ist biblische Gerechtigkeit, dass auf Fehler und Sünde Strafe folgen muss. Umgekehrt, die Bibel lebt aber nicht von der Angst vor diesem Ende, sondern dann wäre das Evangelium überflüssig. Das Neue Testament, das Evangelium als frohmachende Botschaft, wendet diesen Blick in eine andere Richtung. Die ganze Geschichte Jesu Christi, seiner Jünger und dann seiner Nachfolger, lebt von der Hoffnung, genau dieses Ende abzuwenden. Gott will ja nicht, dass die Menschen sündig sind, also fern von ihm leben. Er schloss damals den ersten Bund des Alten Testaments mit dem Volk Israel. Und weil dieser nur das Volk Israel erfasste, schloss er später den zweiten Bund des Neuen Testaments mit allen Menschen. Sein Angebot gilt allen, ihm zu folgen, sich an ihn zu wenden und sich durch ihn retten zu lassen. Und wir haben vor einigen Wochen Ostern, vorletztes Wochenende Pfingsten gefeiert. Gott sandte schließlich Jesus als Retter in diese Welt. Er wollte den Menschen zeigen, dass einer unter ihnen, Mensch gewordener Gott, sie anweist und ihnen zeigt, wie es richtig geht. Und er ließ darüber hinaus Jesus als den einzig sündfreien Menschen ausgerechnet ihn den Kreuzestod sterben. Und Gott ließ Jesus danach auch noch auferstehen und holte ihn zu sich in den Himmel. Und seither steht der Weg in den Himmel offen für uns alle. Wir müssen es nur wollen. Und damit stellt unser Predigttext zweierlei dar: das Bild der Hölle, wo der reiche Mann ist, und das Bild des himmlischen Friedens im Schoße Abrahams, die Vorstellungswelt des Alten Testaments, dort, wo der Lazarus ist. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von Engeln getragen in Abrahams Schoß. Geborgen wie in Abrahams Schoß, das ist ein Symbol für vollendete Geborgenheit, für einen Zustand jenseits von Angst, von Leid, von Schmerz. Die Parallele zum Himmel als Paradies liegt nahe. Und der arme Lazarus ist dort in besten Händen, weil sich auf Erden niemand um ihn gekümmert hat, erhält er nun die liebevollste Fürsorge im Himmel. Und was ihm auf Erden im Leben fehlte, das bekommt er nun nach seinem Tod im Himmel. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, der rote Faden im Alten und Neuen Testament. Doch was will uns der Text noch sagen? Ist denn Reichtum von vornherein Sünde? Ist es falsch, Geld zu verdienen, Wohlstand anzusparen, vielleicht ein Häuschen auf Kredit zu bauen und ein Arbeitsleben lang abzuzahlen? Ist das falsch? Oder ist nur ein unvorstellbarer Reichtum sündig, wie ihn vielleicht manche Technikpioniere durch Erfindungen, Computer, Software, Internet erlangt haben? Oder ist nur Reichtum Sünde, wie ihn manche erworben haben, allein durch Erbschaft, reich geboren als Sohn von oder Tochter von reichen Eltern? Ich denke da so an ein junges Mädchen, dessen Eltern nicht mehr Fantasie hatten als das Mädchen mit dem Vornamen nach der französischen Hauptstadt und mit dem Nachnamen nach ihrer Hotelkette zu benennen, die kann ja auch nichts dafür, für das viele Geld, das sie geerbt hat. Ist allein das Sünde? Oder umgekehrt, ist Armut von vornherein der Schlüssel zum Paradies? Braucht jemand, der arm ist, keine Anstrengung unternehmen, um aus der Armut rauszukommen? Weil es sowieso nie klappt? Oder reicht es, arm zu sein, arm zu bleiben und nach dem Leben dafür belohnt zu werden? Aber was ist dann beispielsweise mit der Geschichte im Alten Testament von jenem Josef, der gefangen und in die Sklaverei verkauft wurde von seinen eigenen Brüdern und dann schließlich Karriere machte bis zum Berater am Königshof? Wäre das auch falsch? Hätte er Sklave bleiben sollen? Oder will uns die Kirche als Institution mit solchen Texten wie heute mal wieder Angst machen, um Macht über unser Leben zu erlangen? Viele Stimmen, insbesondere aus atheistischen Kreisen, behaupten ja, die Kirche sei eigentlich nur dazu da, um Macht zu erlangen. Und das Ganze, indem sie die Angst schürt vor dem, was kommt, um auf das, was jetzt ist, Einfluss zu nehmen. Aber bitteschön, wo ist dann die frohe Botschaft des Evangeliums? Fragen über Fragen. Ich kann diese Fragen nicht alle beantworten. Über Reichtum und Armut in der Bibel, da ließe sich eine Predigtreihe über viele Wochen machen. Dafür haben wir heute keine Zeit. Aber ich möchte mich mit einigen Feststellungen aus der Bibel heraus begnügen. Erstens, die Bibel verurteilt Reichtum nicht. Der Reichtum ist nicht von vornherein falsch und er ist auch keine Sünde. Denken wir an die Geschichte von Abraham, jenem Nomaden aus dem Zweistromland, der dann schließlich dahin zog, von Gott geführt, und Gott verhieß ihm viele Nachkommen, wie Sterne am Himmel, einen ideellen Reichtum ganz besonderer Art. Hiob im Alten Testament ist zu Beginn sehr reich. Es heißt, er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Und dann verlor er alles. Alles bis auf seinen Glauben. Und da heißt es dann, er klagte es dem Herrn mit seinen Worten: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Mitten in aller Armut bleibt Hiob Gott treu. Und am Schluss gibt ihm Gott dafür alles Verlorene wieder. Sogar doppelt. Und er macht den Hiob materiell auch reicher als je zuvor. Also Reichtum als solcher kann nicht von vornherein falsch sein. Und denken wir an Jesus und den reichen Jüngling, der sich ihm anschließen will. Jesus tadelt ihn nicht für den Reichtum, sondern er sagt ihm nur, was er tun soll, um ihm nachzufolgen. Er sagt nicht, gib dein Geld weg, du bist der Sünde verfallen. Sondern er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann gib es weg, damit du frei bist im Herzen und im Verstand für mich. Und als Jünger beruft er beispielsweise Matthäus, der als Zöllner und wohl Geldverleiher auf sicher nicht nur rechtmäßige Weise zu Reichtum gekommen war. Matthäus gibt den ihm zugewiesenen Wohlstand schlagartig auf und schließt sich Jesus an. Reichtum ist also nicht von vornherein unmoralisch. Im Gegenteil, in der Bibel ist der Reichtum nicht verpönt, sondern dann, wenn er wie bei Matthäus unrechtmäßig oder unmoralisch erworben oder verwendet wird. Oder wenn sich Menschen auf ihren Reichtum verlassen und er für sie zum Götzen wird. Wir denken an das erste Gebot: Du sollst den Herrn lieben, nicht du sollst dein Girokonto lieben. Alles mit Reichtum steht und fällt letztlich an der Frage, wo steht der Reichtum für uns? Steht er über Gott oder steht Gott über dem Reichtum? Und unser heutiger Predigttext, der sagt ja gar nicht, wie der reiche Mann zum Reichtum gekommen ist. Der kann ja sehr fleißig gewesen sein, sehr tüchtig, ein echter Geschäftsmann. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er seinen Reichtum mehrte und auch genoss. Das war an sich auch nicht falsch. Falsch war nur, er hatte kein Auge für den, dem es viel schlechter ging. Er hatte kein Auge für die Nöte anderer. Er überließ den Lazarus den Hunden auf der Straße und gab ihm nicht einmal die Brosamen von seinem Tisch. Und ich schließe jetzt den Bogen und kehre zum Ausgangspunkt zurück. Das Beispiel von Jakob Fugger dem Reichen. Er hat mit der Fuggerei, die heute als Fuggersche Stiftungen existiert, seinen Reichtum mit anderen geteilt. Klar, er ist nicht von heute auf morgen in Sack und Asche gegangen. Er blieb bis an sein Lebensende einer der reichsten Männer der damaligen Welt. Er hat auch weiterhin Geld verdient und sicher rentabel, wirtschaftlich rentabel eingesetzt und vor allem politisch rentabel. Die Fugger waren ja keine Adligen von Geburt an. Die Adelstitel wurden ihnen verliehen von jenen, die bei ihnen Schulden hatten, die nicht zurückzahlen konnten. Und auch der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, dessen Wahl Jakob Fugger finanziert hatte mit Bestechungsgeldern, der war ihm zutiefst dankbar. Und so bekamen die Fugger das, was in jener Zeit Ausdruck eines besonderen Reichtums war: Ländereien und Titel. Aus dieser Rolle konnte Jakob Fugger sicher nicht heraus. Aber ich denke, er hat etwas begriffen, was in einem unserer Grundgesetzartikel ganz ausdrücklich drinsteht. Im Artikel 14 Grundgesetz steht drin: Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. Das heißt, wer Eigentum hat, das soll ihm nicht ohne Grund genommen werden. Unser Staat ist keine Diktatur, die sich greift, was sie will. Keine Oligarchie. Eigentum, wer welches hat, ist darin geschützt. Es heißt aber weiter im Artikel: Eigentum verpflichtet. Und diesen kurzen Satz, den hat Jakob Fugger damals begriffen. So wie letztlich die Botschaft unseres Predigttextes heute lautet: Teilen statt Geiz. Es kommt nicht darauf an, wie reich wir sind. Reichtum kann man nach Geld zählen. Wer mag, kann dann Geld spenden, beispielsweise für wohltätige Zwecke. Reichtum kann aber auch sein, Zeit zu haben und diese Zeit sich zu nehmen für andere. Beispielsweise jene Ehrenamtlichen, die im Sozialkaufhaus tätig sind oder in der Augsburger Tafel, die Bedürftigen helfen, Schutzsuchenden, Flüchtlingen, die vielleicht Kindern vorlesen und Hausaufgaben mit ihnen machen und sie darin betreuen. Reichtum kann aber auch sein, ein großes Herz zu haben, für sich und für andere, die Nöte anderer zu erkennen, mit wachen Augen zu sehen, wo es fehlt und zu helfen. Und ich denke da an den Besuchsdienst für Kranke, den Hospizdienst für Sterbende und die Telefonseelsorge für Bedrängte. Es gibt viele Möglichkeiten, nicht nur Geld, sondern Zeit als Reichtum einzusetzen. Und ich denke da auch ganz besonders an Erna Milkotheit, die im Seniorenkreis und im Besuchsdienst sich engagiert hat und stets offene Augen, Ohren und Hände hatte für die Nöte anderer. Reichtum im Sinne unseres Predigttextes, das heißt, wir sollen es teilen. Egal ob Geld, Sachen, Zeit, Zuwendung. Entscheidend ist nicht, wie viel wir haben und was wir haben, sondern dass wir es einsetzen auch für die, die weniger haben und die es brauchen. Und umgekehrt ermahnt uns auch dieser Predigttext, den Wohlstand nicht als selbstverständlich zu nehmen. Ich will jetzt gar nicht hinweisen auf die neuesten Nachrichten: Gaskrise, Gassperre, frieren im Winter, Inflation, Negativzins, was alles kommt und den Wohlstand bedroht, machen wir uns doch einfach nur bewusst, wir haben unseren Wohlstand eigentlich nicht selbst verdient. Es bleibt ein Geschenk Gottes. Nichts auf Erden haben wir uns wirklich selbst verdient. Unser Leben ist uns geschenkt. Unsere Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit, eine intakte Familie, ein Arbeitsplatz, alles. Wir haben vielleicht etwas dafür getan. Wir haben Prüfungen gemacht, die Schule besucht, wir haben uns ausgebildet, weitergebildet, ja. Aber dass es so ist, wie es ist, haben wir nicht wirklich verdient. Wir haben es als Geschenk bekommen. Und wenn wir uns das bewusst machen, eigentlich alles als Geschenk anzunehmen, dann fällt es uns auch viel leichter, dieses mit anderen zu teilen. Aus Dankbarkeit gegenüber unserem Gott. Und genau diese Dankbarkeit können wir zeigen, getreu dem Motto, Eigentum verpflichtet. So sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen.